Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Impfen, was die Vorräte hergeben, so könnte man wohl das Motto für den Jahresanfang 2021 formulieren. Der Corona-Impfstoff soll unters Volk gebracht werden. Bekanntlich sind da ja erstmal die höchsten Risikogruppen dran. Das Prozedere allerdings mitunter widersprüchlich, öfter kompliziert und auch nicht immer verständlich. Alles weitere von Inforadio-Reporterin Anna Korwes.
Impfberechtigt ist bisher nur die höchste Risikogruppe. Also Bewohner und Personal von Pflegeheimen, die werden von mobilen Impfteams angefahren. Zweitens medizinisches Personal mit hohem Ansteckungsrisiko. Und drittens hochbetagte Frauen und Männer, die zu Hause leben. Ursprünglich sollten in Berlin alle ab 80 Jahren zur ersten Impfriege gehören. Da der Impfstoff aber knapper ist als gedacht, haben jetzt nur Personen Anspruch, die bereits ihren 90. Geburtstag gefeiert haben. Sie müssen warten, bis sie per Post ein Einladungsschreiben der Senatsgesundheitsverwaltung erhalten. Die Briefe wurden am 30. Dezember verschickt. Sie enthalten einen Code. Mit dem können die älteren Herrschaften dann ihre Termine im Impfzentrum in der Arena in Treptow vereinbaren. Die Terminvereinbarung ist telefonisch möglich unter der Berliner Nummer 90 28 22 00.
Dies ist eine Bürgerhotline zur Buchung eines Impftermins. Derzeit ist die Hotline stark frequentiert, weshalb es zu längeren Wartezeiten kommen kann. Wir bitten Sie deshalb um Geduld und Verständnis.
Heute Vormittag war es beim Selbstversuch aber kein Problem, zu einem Ansprechpartner durchzukommen. Alternativ kann man auch online einen Termin vereinbaren über die Seite service.berlin.de/corona. Zum vereinbarten Impftermin muss man dann das Einladungsschreiben und die darin enthaltenen Formulare ausgefüllt mitbringen, außerdem einen Ausweis, den Impfpass und eine FFP2-Maske. Und am besten 1 bis 1,5 Stunden Zeit einplanen. Begleitpersonen dürfen das Impfzentrum nur in absoluten Ausnahmefällen betreten. Was aber machen jene Hochbetagten, die nicht mit Bus, Bahn oder Angehörigen zum Impfzentrum fahren können? In Berlin können sie ins Taxi steigen und müssen dem Fahrer statt Geld nur das Einladungsschreiben zur Impfung hinhalten. Die Fahrtkosten übernimmt die Senatsgesundheitsverwaltung. Wichtig ist, man darf das Taxi nur bei der Berliner Taxi-Innung bestellen unter der Telefonnummer 20 20 20. Unklar ist noch, wie hochbetagte Menschen geimpft werden sollen, die auf einen Krankentransport angewiesen wären. Auf Inforadio-Anfrage hieß es seitens der gesetzlichen Krankenkassen, dass bei einem hohen Pflegegrad die Kosten für einen Krankentransport zur Impfung nachträglich erstattet werden könnten. Das sollte man aber vorher besser bei der eigenen Kasse nochmal absichern. Noch keine Lösung gibt es für häuslich Pflegebedürftige, für die eine Fahrt ins Impfzentrum überhaupt nicht mehr in Frage kommt. Die mobilen Teams, die die Pflegeheime anfahren, sind momentan völlig ausgelastet.
Das war der Bericht von Anna Korwes und alle genannten Telefonnummern, die wir gerade gehört haben, Internetseiten nachzulesen auf inforadio.de. Von Berlin nach Brandenburg, auch da läuft nicht alles rund. Bis Montagmittag wurden dort rund 3.300 Personen gegen Corona geimpft. Gerade mal 0,13% der Bevölkerung. Andernorts ist man da schon weiter. Und Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher hat ja hier im Inforadio gesagt, natürlich, es wäre immer besser, wenn alles mehr wäre und schneller. Am Dienstag jetzt sollen nun die ersten beiden Impfzentren des Landes öffnen, und zwar in Potsdam und Cottbus. Die Terminvergabe läuft bereits. Holprig, wie Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst berichtet.
Zehntausende Anrufe gleichzeitig auf einer Hotline für ganz Deutschland. Das waren dann doch zu viele, räumt Holger Rostek, Vizevorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, ein.
Wir sind von dem sehr hohen Anrufaufkommen überrascht worden. Wir hatten schon ein sehr hohes Aufkommen erwartet, aber wir hatten bis heute Vormittag um 11 Uhr knapp 10.000 Anrufe bei uns auf der Hotline. Wir haben im Moment 150 Mitarbeiter, die diese Anrufe entgegennehmen. Und wenn Sie die ins Verhältnis setzen, merken Sie schon, das ist im Moment sehr schwierig.
Nicht alle Anrufer wollten unter der Nummer 116, 117 wirklich einen Impftermin vereinbaren. Und nicht alle waren über 80 Jahre alt oder deren Vertreter.
Wir haben heute Morgen festgestellt, dass große Bevölkerungsteile bei uns versuchen, einen Termin zu vereinbaren, die aufgrund der Priorisierung im Moment noch nicht für eine Impfung berechtigt sind und somit auch die Leitungen damit verstopfen.
Für knapp 2 Stunden brach die Hotline am Mittag dann ganz zusammen. Nun soll mehr Personal in den Brandenburger Callcentern Abhilfe schaffen, vielleicht auch eine zweite Rufnummer. Doch viele fragen sich, warum kann man den Impftermin eigentlich nicht online buchen?
Ja, auch diese Option werden wir bald freischalten, aber es hat wieder mit der Mangel an Impfkapazität bzw. Impfstoff zu tun. Wir befürchten, dass wenn wir ein Online-Tool eingeben, dass sehr viele sich sehr munter eintragen für einen Impftermin und dann im Impfzentrum abgewiesen werden, weil sie doch nicht über 80 sind, sondern vielleicht deutlich jünger sind. Und dann haben wir ein großes Problem.
Denn einmal aufgetaute Impfdosen sollen auch eingesetzt werden, und zwar bei denen, die sie besonders dringend brauchen. Zunächst sind also diejenigen über 80 angesprochen, die noch selbst ins Impfzentrum kommen können. Aber auch an die anderen ist gedacht.
Wir sind mit den Kommunen dabei, auch Fahrdienste zum Beispiel mit dem DRK oder den Johannitern zu organisieren. Dafür wird es dann eigene Timeslots geben. Wir hoffen allerdings auch sehr stark, dass bald ein Impfstoff kommt, der nicht so kompliziert zu lagern und zu transportieren ist, sodass dann auch die Impfungen durch den Hausarzt aufsuchend möglichst schnell erfolgen können.
Doch noch gibt es nur einen Impfstoff und den nur sehr begrenzt. Das bedeutet viel Arbeit für die Mitarbeiter in den Impfzentren und in den Callcentern.
Amelie Ernst war das. Am zweiten Weihnachtsfeiertag dürfte die Stadt Potsdam wohl vielen Eltern die Laune richtig verhagelt haben. Die Verwaltung hat nämlich angekündigt, die Schließung der Kitas, und zwar ab dem 4. Januar. Der Landkreis Prignitz inzwischen nachgezogen. Der Grund dafür naheliegend, zu viele Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Und das wiederum heißt, in Potsdam und in der Prignitz werden Kinder nur noch dann betreut, wenn beide Eltern systemrelevante Berufe ausüben oder Kinder, deren Alleinerziehende Mutter einen solchen Beruf hat. Der Bericht von RBB-Reporterin Lisa Steger dazu.
In der Prignitz spricht die Kreisverwaltung von einem regelrechten Ansturm auf die Plätze. Auch zwischen den Feiertagen hätten Mitarbeiter die Anträge bearbeitet. 57 Familien haben aber noch keinen Bescheid bekommen. In Potsdam ist jedes fünfte Kita-Kind in der Notbetreuung. Jetzt beschweren sich die Eltern. Johanna Klammer vom Kita-Beirat Potsdam sagt, die Schließung ist zwar nötig, es werden aber zu wenige Eltern als systemrelevant eingestuft, findet sie.
Wir wollen einfach nur, dass die Notbetreuung auch noch für diejenigen geöffnet wird, die man sonst nicht anders abfangen kann. Es gibt die Eltern, die es nicht anders organisiert bekommen.
So sollten zum Beispiel Kinder aufgenommen werden, wenn die Mutter an Burnout leidet, sagt Klammer und verlangt Einzelfallentscheidungen. Das aber ist unmöglich, erklärt Rathaussprecherin Christine Hohmann.
Die Definition, welche Berufe, welche Berufsgruppen und auch wie viele Elternteile da als systemrelevant eingestuft sind bzw. notwendig sind, die liegt beim Land. Das hat das Land Brandenburg mit der Eindämmungsverordnung geregelt.
Als systemrelevant gelten zum Beispiel Polizei und Müllabfuhr, vor allem natürlich die Krankenversorgung. Hier reicht es, wenn ein Elternteil dort arbeitet, damit das Kind in die Notbetreuung darf. Ob die Kitas am kommenden Montag wieder aufmachen, ist ungewiss. Das hängt vom morgigen Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ab, teilen der Kreis Prignitz und auch Potsdams Rathaussprecherin Hohmann mit.
Eine Entscheidung für die nächste Woche gibt es bislang nicht, aber nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz dann auch Ergebnisse hat, wird der Verwaltungsstab sich auch nochmal damit befassen und entscheiden, wie es dann ab der kommenden Woche weitergeht.
Auch für die Grundschüler gibt es nur eine Notbetreuung für alle Klassen von 1 bis 6. Die meisten Kinder sollen zu Hause lernen. In Potsdam darf jedes sechste Grundschulkind die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Landeselternsprecher René Mertens sagt, die Eltern müssten jetzt wissen, wie es weitergeht und spricht von einer Salamitaktik. Momentan deutet wenig auf eine baldige Rückkehr zum regulären Unterricht in Brandenburg hin. Ministerpräsident Voigtke hält Distanzunterricht bis zu den Winterferien im Februar für denkbar.
Der Bericht von Lisa Steger war das. Bewertungen von Artikeln im Internet können ja mitunter anderen Nutzerinnen und Nutzern helfen, wenn sie überlegen, sich den ein und anderen Artikel anzuschaffen. Allerdings sagen Bewertungen ja mitunter auch was aus über den Käufer. Die Taz hat eine Recherche veröffentlicht, bei der sie Bewertungen zu Waffenzubehör ausgewertet hat. Und einer der Verfasser soll Kai Nerstheimer sein, im Abgeordnetenhaus ehemals für die AfD, jetzt NPD. Einzelheiten dazu von der landespolitischen Korrespondentin Birgit Radatz.
Als kompakt und handlich bezeichnet der Rezensent mit dem Namen Nerstheimer aus Berlin das Pistolenholster mit Magazintasche für Rechtsschützen, das es bei Amazon zu kaufen gibt. Dazu schreibt er:
Passt genau zu meiner CZ-75B. Auch das zweite Magazin wird untergebracht.
Am gleichen Tag bewertete er auch die US-Army-Einsatztasche mit den Worten:
Die Tasche ist groß genug für meine MP40.
Die MP40 war die Maschinenpistole der deutschen Wehrmacht. Beides sind verifizierte Käufe. Das heißt, Amazon bestätigt, dass die Ware wirklich gekauft wurde. Ob es sich bei dem Rezensenten um den fraktionslosen Abgeordneten und mittlerweile NPD-Mitglied Kai Nerstheimer handelt, ist zwar nicht zweifelsfrei bewiesen, Recherchen der Taz legen dies jedoch nahe. Denn auch die Pistole CZ-75B ist bewertet worden von einem gewissen Mitglied des Abgeordnetenhauses N. aus Berlin am 12.12.2019. In anderen Kommentaren erwähnt der Rezensent sein Alter, auch das stimmt mit dem von Nerstheimer überein. Zumindest sollten die zuständigen Behörden dem Ganzen nun einmal nachgehen, befindet der innenpolitische Sprecher der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus Niklas Schrader. Nerstheimer wurde 2018 unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt. Die AfD Berlin schloss ihn aus, nachdem er angab, eine bewaffnete rechtsextreme Miliz gründen zu wollen. Seit kurzem ist nun Nerstheimer Mitglied der laut Bundesverfassungsgericht verfassungswidrigen, aber nicht verbotenen NPD. Nach dem Waffengesetz wäre das ein Grund, ihm den Besitz zu verbieten. Und auch das Bundesverwaltungsgericht hat dazu eine klare Rechtsprechung erlassen, sagt der grünen Innenpolitiker Benedikt Lux.
Er muss, so hat es das Bundesverwaltungsgericht auch festgestellt, selber darlegen, dass er überhaupt geeignet ist, eine Waffe zu führen, das heißt, sie nur zu friedlichen Zwecken zu verwenden. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, dass er sich dauerhaft von extremistischen Äußerungen und von aggressiven Äußerungen dieser Partei, der NPD, distanzieren muss. So habe ich diesen Abgeordneten eigentlich nicht erlebt.
Die Polizei, der die Waffenbehörde in Berlin untersteht, teilt auf Anfrage mit, dass allgemein Personen, die straffällig wurden oder in den vergangenen 5 Jahren Mitglieder verfassungswidriger Parteien oder Organisationen waren, ungeeignet für den Waffenbesitz seien. Ein Prüfverfahren werde bei jeder Person durchgeführt, auch bei Abgeordneten, unabhängig von deren Immunität bei der Strafverfolgung. Sollte es sich bei dem Rezensenten also wirklich um Kai Nerstheimer handeln, muss dieser sich wohl auf eine Überprüfung einstellen.
Die Bilder sind bekannt. Kranzniederlegung in Berlin von Spitzenpolitikern der Linken für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die beiden waren 1919 erschossen worden. Das Gedenken daran wird allerdings Corona-bedingt in diesem Jahr verschoben, voraussichtlich auf den 14. März. Einzelheiten von Juliane Kowolik.
Wegen der kritischen Corona-Lage in Berlin hält es die Partei Die Linke momentan nicht für verantwortlich, das jährliche Gedenken durchzuführen. Die Kranzniederlegung und das stille Gedenken wurden deshalb auf den 14. März verschoben. Üblicherweise treffen sich mehrere tausend Menschen am zweiten Sonntag im Januar auf dem Friedhof Friedrichsfelde und gedenken der Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die beiden waren am 15. Januar 1919 in Berlin von Freikorpssoldaten erschossen worden.
Das waren Infos von Juliane Kowolik und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit
Inforadio Podcast.